Sie hören nun eine abschließende Predigt aus dem Buch des Propheten Habakuk von der christlichen Gemeinde Freie Baptisten München West von Sonntag, den 16. Juni 2024. Aus Habakuk Kapitel 3, die Verse 16 bis 19 mit dem Thema Freude und Kraft im Vertrauen auf den Herrn. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen.
Wir schauen heute wieder, und zwar zum letzten Mal, in das Buch des Propheten Habakuk hinein. Habakuk Kapitel 3, die Verse 16 bis 19. Und hier heißt es: Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möge am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Ja, das durchgehende Thema dieses Buches ist durch Glauben leben. Schlüsselvers Habakuk 2, Vers 4. Ja, in Kapitel 3 haben wir in den ersten beiden Versen gehabt: O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Als zweites haben wir uns in den Versen 3 bis 15 Gottes mächtiges Wirken betrachtet. Und heute wollen wir uns noch abschließend mit Freude und Kraft im Vertrauen auf den Herrn beschäftigen. Freude und Kraft im Vertrauen auf den Herrn. Und sicherlich wurde hier in der Gemeinde nicht zum ersten Mal die Frage gestellt, aber ich stelle sie trotzdem: An wem oder an was machen wir eigentlich unsere Freude fest? Vielleicht müssen wir uns auch immer wieder neu darüber Gedanken machen. Ist unsere Freude womöglich von mancherlei Dingen abhängig, von Umständen? Oder wenn vielleicht alles so läuft, wie wir es gerade mal denken, wie wir es uns wünschen, wenn es uns persönlich einigermaßen gut geht, wenn wir die nötige Gesundheit haben? Ich meine, das sind jetzt keine Verbote, um sich zu freuen. Natürlich darf man sich da auch freuen, aber es ist die Frage, ob das der Hauptgrund unserer Freude ist. Oder wenn wir entsprechende Menschen und Beziehungen um uns herum haben. Oder wenn in Ehe und Familie alles gut läuft. Oder wenn wir möglich beruflich gut drauf und erfolgreich sind. Oder wenn man in der Schule gute Noten einfährt. Oder auch natürlich, wenn wir die nötige Versorgung haben, aber das haben uns ja die meisten schon längst gewöhnt. Oder wenn wir entsprechenden Besitz und Finanzen verzeichnen können. Wenn es in unserem Land womöglich auch in der Politik einigermaßen gut läuft und auch wirtschaftlich und so weiter. Vieles könnte man noch aufzählen. Derzeit machen viele Menschen in unserem Land vielleicht ihre Freude auch an einem bestimmten Sport fest. Und es ist jetzt die Fußball-Europameisterschaft. Ja, wenn unsere Mannschaft gewinnt, dann haben wir Grund zur Freude, oder? Dann freuen wir uns nicht nur, sondern dann haben wir auch allen Grund zu feiern, denken viele Menschen in unserem Land. Und dann auch entsprechend stolz zu sein auf unser Land. Dann sind wir ja wer, wenn wir wieder mal gewonnen haben. So sieht es bei vielen aus. Ja, und wenn es nicht so ist, dann haben wir keine Freude mehr. So lange Gesichter machen. Wie mal jemand gesagt hat, diese berühmten Kaffeekannengesichter, kennt ihr die auch? Wenn man in so eine spiegelnde Kaffeekanne reinschaut, sind immer so lange Gesichter dran. Ja, ich kenne sie. Ich habe selber so eine Kaffeekanne daheim. Muss man selber reinschauen. Es ist immer die Frage, worin wir unsere Freude abhängig machen. Und manche Menschen machen das an den Umständen fest, wir vielleicht manchmal auch, vielleicht sogar viel zu oft. Deswegen wollen wir das mal kurz ein bisschen hinterfragen oder einfach mal in das Buch Habakuk hineinschauen und die Umstände und den Glauben erfassen. Wenn wir wieder auf Habakuk und die damaligen Umstände zu sprechen kommen, so sehen wir zunächst ja in einem Habakuk, wie seine Gemütsverfassung schwer unter den damaligen Umständen gelitten hat. Also ich denke auch nicht, dass der Habakuk so fröhlich war, wie wir das hier in Kapitel 1 lesen, wo er da zum Herrn betet. Es waren schlimme Umstände im Volk, das Volk ist mal wieder abgedriftet von Gott, dem Herrn. Und dann heißt es hier in Vers 2, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Also es hört sich nicht gerade freudig an. Sicherlich hat der Habakuk auch eine Last gehabt auf dem Herzen, heißt ja auch die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Aber da war eine Not da. Und dann auch diese Warum-Frage an den Herrn. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Also Habakuk betet und ruft zum Herrn wegen all des Unrechts und da sehen wir keine Freude darin. Und obwohl Habakuk meinte, dass der Herr sein Gebet nicht erhört, wir haben das ja schon ausführlich behandelt, wurde ihm eben noch in Kapitel 1 gezeigt, dass der Herr selbst das Volk der Chaldäer, was ja die Babylonier sind, erwecken wird und sie als Zuchtrute für sein eigenes Volk gebrauchen wird, wegen der vielen Sünden des Südreiches, nämlich Judas. Schlimm. Ich vergleiche das gerne ein bisschen mit der heutigen Zeit. Natürlich ist Israel heute bei weitem nicht da, wo es Gott der Herr haben will. Es kommt erst empor und dann wird Gott der Herr noch sein Volk sortieren. Zwei Drittel werden ja noch sterben, das letzte Drittel erst wird errettet werden. Aber ich denke, es muss einen auch aufhorchen lassen, warum dieser furchtbare, brutale Terrorangriff der Hamas gerade an diesem Supernova-Festival da in der Negev-Wüste stattgefunden hat. Warum hat der Herr das zugelassen, dass da so viele ermordet und verschleppt wurden? Ja, bis heute sind ja diese Gefangenen noch nicht alle frei. Man weiß gar nicht, wer da überhaupt noch lebt oder nicht. Ich will mir da gar kein Urteil erlauben. Dennoch ist es schon sehr bemerkenswert, dass auf diesem Festival eine riesige Buddha-Statue stand. Ich weiß nicht, ob das ja jemals jemand von euch mitbekommen hat. Ich wurde auch erst neulich darauf aufmerksam. Und jetzt hat mir es auch jemand im Internet gezeigt. Ja, da sieht man scheinbar Raketenanflüge da. Rechten Bild ist das bei euch. Und hier auf der linken Seite, schaut mal dahin, was da steht. Ein Riesengötze, eine riesige Buddha-Statue und darunter wird feierlich getanzt. Israel tanzt hier wie um das goldene Kalb. Mich hat es schockiert, wo ich das gesehen habe. Und dann fragen die sich, warum Gott, der Herr, solch einen Angriff der Hamas einfach so zulässt. Für mich ist die Frage schon ein ganzes Stück weit beantwortet. Wie gesagt, Israel ist heute nicht da, wo es sein soll. Es kennt seinen Gott und Herrn nicht, wie es ihn kennen sollte. Es ist auch nicht wieder als Heilskörper eingesetzt. Aber ich denke, man kann schon ein Stück weit auch als Gericht einordnen, wenn das Volk Israel sich so ein goldenes Kalb macht und Götzendienst betreibt hier. Und ja, es gibt natürlich auch viele andere sündhaften Stellen in Israel. Das war ja nicht die einzige. Aber gerade an solch einer Stelle hat Gott dieses furchtbare Massaker zugelassen. Gott, der Herr, hat es ja selbst zugelassen in seinem Volk. Das war ja auch wiederum kein Zufall. Das ist ja Gott nicht entgangen. Das muss man sich immer wieder so auch vor Augen halten. Also das nur ganz kurz als Zwischeneinschub. Aber vielleicht so ein kleines Bild, wie das früher auch zur Zeit des Propheten Habakuk war. Ich meine, da sind sie nicht so modern unterwegs gewesen, herumgetanzt, aber sind einfach auch abgefallen von Gott und haben Götzendienst betrieben. Und damals war Israel eben noch als Heilskörper eingesetzt von Gott. Und es war im Bund des Gesetzes mit Gott. Und Habakuk verwendete sich nun damals für sein Volk, also für Juda, und fragt eben den Herrn, ja, wenn du dieses Volk der Chaldäer auf Juda zukommen lässt und es als Zuchtmeister gebraucht wird, ja, wie lange dürfen denn die Chaldäer diese Züchtigung verüben an Israel, aber womöglich auch an anderen Völkern und Ländern? Und in Kapitel 2 bekam Habakuk ja dann eine Antwort von dem Herrn, und zwar in Form einer Offenbarung. Und Gott, der Herr, hat dem Habakuk gezeigt, dass er die Chaldäer auch ganz genau kennt. und dass auch die Chaldäer am Ende ihr Gericht bekommen werden. Und gleichzeitig erhält Habakuk aber auch von dem Herrn, eben in Kapitel 2, Vers 4, die Bestätigung, dass eben der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Also der Gerechte hat am Ende nichts zu befürchten. Wenn wir da in Kapitel 2, Vers 4 reinschauen, da wird ja auch von dem Vermessenen gesprochen, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele, also das ist quasi derjenige, der nicht an Gott glaubt, der Gottlose. Der Gerechte aber, also der an Gott glaubt, der an Gott festhält, wird durch seinen Glauben leben. Das war schon bei Abraham so, das war auch bei dem Volk Israel so, bei allen, die geglaubt haben wie Abraham, und letztendlich ist es bis heute so. Natürlich alles auch in Bezug auf ein Opfer. Bei uns ist das wahre Opfer der Herr Jesus, auf das wir uns stützen. In Habakuk Kapitel 3 wird dem Propheten Habakuk dann auch Gottes mächtiges Wirken über alle Naturgewalten und auch über die Nationen gezeigt. Da haben wir uns auch schon damit befasst. Und obwohl Habakuk über das Handeln Gottes erschrocken ist, macht er jetzt seine Freude in dem Herrn fest. In Vers 18, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Und der Grund seiner Freude besteht eben darin, dass er nun Gottes Handeln und auch seine Absichten erkennen durfte. Und dadurch weiß er, dass Gott, der Herr, eben über allen Dingen steht und es keine Zufälle bei Gott gibt. Gott überlässt auch das Handeln der Nationen nicht einfach dem Zufall. Und genau das ist auch für uns ganz enorm wichtig. Und wer da einen größeren Überblick bekommen will, der braucht sich nur mal mit dem Propheten Daniel befassen. Haben wir uns ja auch schon mit den großen Weltreichen. Wie gewaltig war auch dort der Herr am Werk. Aber das spricht ja auch hier in das Buch Habakuk mit den Chaldäern. Ja, in der Welt, da mag vieles sehr hoffnungslos, schlimm und auch tatsächlich böse aussehen. Dennoch dürfen wir als Kinder Gottes wissen, dass sich in allem letztendlich Gottes wunderbarer Ratschluss in Gottes Weisheit und seinem Heilsplan erfüllt. Und wenn wir heute an den Herrn Jesus glauben, so haben wir heute schon was? Was hast du in dem Herrn Jesus? Ein sinnerfülltes Leben. Du hast den Sinn des Lebens in Jesus Christus und das keine Stunde umsonst, wenn du tatsächlich in Ausrichtung auf den Herrn lebst. Und wenn wir den Willen des Herrn befolgen, wird uns eines Tages sogar belohnen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, heißt es an anderer Stelle. Wir haben durch den Herrn Jesus ein sinnerfülltes Leben, egal wie gut oder schlecht es uns in dieser Welt gehen mag. Und wir haben noch etwas, und das ist ja auch ganz entscheidend. Wir haben eine herrliche, gewaltige und wunderbare Zukunft für uns. Das können sich Weltmenschen überhaupt gar nicht vorstellen. Und das betrifft auch wieder hier Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dieser Glaube macht seine Freude nicht zuerst an äußeren Umständen fest, sondern an wem oder an was? Ja, natürlich an dem lebendigen Gott, an Gott, dem Herrn. Wie schnell geht es aber, dass wir uns in dieser Welt auf so vieles andere ausrichten? Wie schnell weichen auch wir vom Herrn ab oder wir sind uns nicht mehr darüber bewusst, was wir eigentlich an dem Herrn haben? Ich weiß nicht, ob wir uns das ständig darüber bewusst sind, was wir eigentlich an dem Herrn haben. Ja, wir glauben an den Herrn, ja, der Herr sei mit uns, aber was hast du wirklich an dem Herrn? Stehst du wirklich in dieser ganz persönlichen Beziehung zu ihm? Ein Habakuk konnte sagen, trotz allen Umständen, hier in Vers 18 konnte er sagen, ich aber, und da ist wieder dieses schöne Aber drin, will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Wir sehen in diesem Buch, dass es mit jemandem beginnt, der über die Umstände traurig ist. Ich spreche hier von Habakuk und der sich natürlich auch im Gebet dafür verwendet. Wir sehen aber auch hier in Kapitel 3, Vers 2 eine Person mit einer heftigen Wehklage. Doch zuletzt sehen wir eine Person, die sich in allen schlimmen und erschreckenden Ereignissen über Gott, seinen Herrn, erfreut und ihn ehrt. Ja, es verhält sich tatsächlich ganz ähnlich, wie wir vorhin ja so dieses kurze, aber doch besonderen inhaltsreiche Lied gesungen haben. In dir ist Freude in allem Leide. Hat der Liederdichter sich da irgendwo vertan? Oder ist es tatsächlich, wie er dieses Lied geschrieben hat? In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer, andere übersetzen auch, o du teurer Jesus Christ, gefällt mir besser. Durch dich wir haben himmlische Gaben, der du wahrer Heiland bist, hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebaut. wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht das Gemüte. An dir wir kleben in Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden. Halleluja. Lese auch noch die zweite Strophe, worin es heißt, wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Sünde, Welt und Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns alle in dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben deine Macht dort oben mit Herz und Mund. Halleluja. Ja, echt schön dieses Lied. Ja, die Umstände und der Glaube. Gehen wir weiter zur Reaktion des Propheten Habakuk. Habakuks Reaktion. Bereits in Kapitel 2 durfte ja Habakuk von dem Herrn eine Offenbarung erfahren, wie der Herr dann mit den Chaldäern verfahren wird. Und wir wissen, dort steht ein Wehe dem. Und dieses Wehe dem steht 5-mal in Bezug auf die Chaldäer. Also Gott wird auch dieses Volk richten. Und anschließend lesen wir jetzt hier in Kapitel 3, in Vers 2, von dem Propheten Habakuk. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. Also auch wie Gott mit den Chaldäern verfahren wird. Dennoch betet er hier noch in Vers 2. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Das ist ein wunderbares Gebet. Ich bete es immer wieder gerne. Weil es kann letztendlich nur der Herr tun, sein Werk beleben. Auch das, was letztendlich am Absterben ist. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Ja, wir würden natürlich darunter verstehen, ich verstehe es normalerweise auch so, dass der Herr seine Gemeinde weiterbaut, dass dann noch Menschen zum Glauben kommen, dass vielleicht auch hier und da eine kleine Erweckung geschieht. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Aber aus dem gesamten Zusammenhang hier wird ja ersichtlich, dass Habakuk mit diesem Gebet eben meinte, dass der Herr doch bitte seinen Ratschluss ausführen soll. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich, heißt es dann weiter. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Und die Frage ist, ja, offenbart sich denn der Herr auch noch in unseren Tagen heute? Wir haben das schon angesprochen, wenn man dann in Kapitel 3 weiterliest, da braucht man nicht weiter fragen. Auch wenn wir heute mit Naturereignissen zu tun haben, das sehen wir auch hier in Kapitel 3, aber auch in unserer heutigen Zeit, Gott arbeitet mächtig, auch durch Naturereignisse, durch Katastrophen. Ja, sogar, dass die Fieberseuchen, die Pest, wie es hier im Text heißt, vor ihm einhergeht. Und da kann man nur sagen, auch vor 14 Tagen diese Flut, die wir auch hier in Bayern hatten, der Herr gibt sich auch durch solche Dinge in unseren Jahren zu erkennen. Und alle Ereignisse, die wir hier in Kapitel 3 lesen können, dass einerseits die Heidenvölker vor ihm erzittern, ja, dass die Berge zerbersten, dass der Platzregen einherflutet und vieles mehr, ja, selbst dass sich die Sonne und der Mond verfinstern und der Herr im Grimm über die Erde schreitet und die Heidenvölker zertrischt, dies alles führt letztendlich nur zu einem einzigen Ziel hin. Zu was denn? Sonne und Mond kleiden sich in Trauer, sagt auch der Prophet Joel. Und es wird voraussichtlich in der großen Trübsalzeit geschehen. Und es führt zu einem Ziel hin. Und das sehen wir ein Stück weit hier in Vers 13, Kapitel 3, Vers 13. Nämlich sein Volk und Erbe Israel zu erretten und es wieder als Heilskörper auf dieser Erde einzusetzen. Und natürlich auch, dass der Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Ja, er wird zuerst kommen und dann wird das Volk Israel errettet werden. Und als Habakuk dies alles bis Vers 15 hört und natürlich auch Gottes mächtiges Wirken vernimmt, so spricht er jetzt in Vers 16 davon, wie es ihm jetzt ganz persönlicher geht. Auch schön, dass der Prophet nicht einfach sich selber herausnimmt und nichts von sich berichtet, sondern er sagen muss, ja, noch mehr als er hier in Kapitel 3, Vers 2 gesagt hat, dort sagt er schon, ich bin erschrocken. Aber wenn wir hier in Vers 16 reinlesen, da lesen wir noch anderes. Er sagt hier, als ich das hörte, quasi als er diese Botschaft von Gott vernommen hat, erzitterte mein Leib, wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Wie muss es diesem Mann wohl gegangen sein? Also als er so mit dem Herrn zu tun hatte. Alles gezittert in seinem Leib. Mein Leib zitterte. Wann zittert man normalerweise? Wenn man Angst hat, sich fürchtet. Ja, vielleicht auch wenn es einem arg kalt ist, könnte auch sein. Aber schon auch eher, wenn man Angst hat. Fürchtet sich, der Leib zittert, man wird nervös. Die Lippen erbebten. Fäulnis drang in mein Gebein. Es ist quasi alles irgendwie nicht mehr beweglich geworden. Das Leben ist ihm quasi fast entschwunden, könnte man hier sagen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. Also der Leib zitterte, aber auch die Füße. Er konnte wahrscheinlich nicht mal noch richtig stehen. Und wir können uns vorstellen, nach dieser Beschreibung, dass dieser Mann nahe am Zusammenbrechen war. Vielleicht hätte man gerade noch darauf warten können, bis er jetzt vollends umkippt. Wenn wir aber in die Bibel hineinsehen, dann sehen wir, dass es anderen Gottesmännern auch so gegangen ist, die mit Gott und Erscheinungen Gottes oder auch mit Engeln zu tun hatten. Was kam da teilweise für eine Furcht auf? Auch der Prophet Daniel hatte zwei Erscheinungen. Da kam ein Engel zu ihm. Ich möchte nur eine herausgreifen, Daniel 10, Vers 8, dort beschreibt Daniel selbst: Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht. Also es ging ihm nicht gut, dem Daniel. Und ich behielt keine Kraft, hat keine Kraft gehabt. Wenn er sich hätte bewegen müssen, vielleicht nur so ganz belastet und lahm und kaum einen Schritt tun können. Uns geht es vielleicht manchmal auch so, wenn der Kreislauf nicht richtig funktioniert oder wenn wir sehr belastet sind. Keine Kraft, um irgendetwas zu tun. Aber so sind diese Gottesmänner vor Gott oder vor Engeln erstarrt, vor Botschaften des lebendigen Gottes. Wie hat ja ein Petrus dem Herrn Jesus geantwortet, als sie dann wieder an Land gefahren sind und dieser große Fischfang stattgefunden hatte. Was hatte Petrus zu Jesus gesagt? Geh hinaus von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat die Heiligkeit Gottes erkannt, hat sich selber nicht für würdig erachtet. Ja, und das müssen auch wir immer wieder sehen. Gott ist einfach heilig, ist auch furchterregend. Ja, er kann auch schrecklich sein. Schrecklich ist es sogar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, nach dem Hebräerbrief. Wo Menschen mit Gottes Macht und seiner Größe konfrontiert werden, da werden sie allermeist in Furcht und Schrecken versetzt. Und das bringt uns auch ins richtige Gottesbild. Zugleich fasst jetzt aber der Glaube des Habakuks irgendwo noch Mut, dass er doch am Tage der Drangsal, wenn eben sein Volk vom Feind, ja von den Chaldäern dann angegriffen werden soll, dass er doch dann auch Ruhe finden möge. Steht hier noch in Vers 16, zweiten Teil. O, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Sicherlich war es einen Habakuk ganz schwer zu verkraften, dass diese unvermeidliche Züchtigung der Chaldäer über Juda stattfinden sollte. Dass das von solch einem bitterbösen Volk ausgeübt wird, wo es ja überhaupt nicht verdient hat, das Volk Gottes zu züchtigen. Aber Gott gebraucht eben auch solche bösen Feinde für sein eigenes Volk. Und darum sind dem Habakuk auch alle seine Kräfte entschwunden. Doch bei allem dem konnte sich Habakuk auch an das erinnern, was Gott ihm in Kapitel 2 zugesagt hat, dass nämlich der Gerechte aus Glauben leben wird. Und dass Gott, der Herr, eben selbst die Chaldäer eines Tages dafür richten wird. Trotzdem, dass sich Habakuk in großer körperlicher Schwachheit befunden hatte, erkennen wir bei ihm in dieser Schwachheit dennoch eine enorme geistliche Kraft. Was sagt uns Gottes Wort, wenn wir schwach sind? Was sagte Paulus? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir haben zwar nicht das Gefühl, das stark zu sein. Mir geht es allermeist auch nicht so. Kann nur sagen, ich verstehe es zwar nicht, aber wohl ist es so, weil es der Herr gesagt hat. Der Habakuk in seiner Schwäche hier, in seinem Erzittern des Leibes, im Erbeben seiner Lippen, Fäulnis in seinem Gebein, im Zittern seiner Füße, kommt trotzdem eine Kraft zum Ausdruck. Und hierin bekundet er das Ausmaß, wenn die Chaldäer Juda einnehmen werden. Ja, was ist dann, wenn die Chaldäer Juda einnehmen werden? Habakuk wusste Bescheid. Israel stand im Bund des Gesetzes mit Gott. Und Habakuk wusste ganz sicher, was im Tenach steht. Entschuldigung, in der Tora, in den fünf Büchern Mose und somit auch in 5. Mose 28, wo auch über den Segen und Fluch gesprochen wird. Und so sagt er hier in Kapitel 3, Vers 17, war dem Habakuk völlig bewusst, und das bringt er jetzt wieder aus seinem Glauben hervor, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Was heißt das? Zunächst eigentlich ein völliges Ausbleiben der Ernte. Der Feigenbaum wird hier erwähnt, der wird nicht mehr ausschlagen. Der Weinstock wird erwähnt, der wird keinen Ertrag mehr geben. Der Ölbaum wird erwähnt, die Frucht des Ölbaums wird trügen. Und hinzu kommen noch die Felder. Die Felder werden keine Nahrung liefern. Alles in Gottes Hand. War Vereinbarung mit seinem Volk Israel. Segen oder Fluch. Hier wird uns der Fluch gezeigt. Aber es geht noch über die Früchte und Felder hinaus, denn wir sehen hier, dass nicht einmal noch die Tiere vorhanden sein werden. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt, also auch keine Schafe mehr, auch von denen keine Nahrung mehr. Und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ja, wie schlimm. Die Pflanzen und Felder lieferten keine Nahrung mehr und auch von den Tieren sollte es nichts mehr geben. Welch eine schlimme Situation. Wenn wir in diese Situation kämen, da würden die Supermärkte geplündert, da würden die Menschen wahrscheinlich einander angreifen und verfeinden. Jeder würde nur nach dem Letzten greifen. Ja, so ähnlich wie sich manche in den letzten Wochen und Monaten im Gazastreifen verhalten. Da wäre nur noch Chaos in unserem Land. Wenn Gott seinem Volk oder auch einem anderen Volk jegliche Lebensgrundlage entzieht, dann ist eben auch keine Lebensexistenz mehr möglich. Naja, das Volk sollte auch nach Babylon verschleppt werden. War jetzt auch nicht mehr nötig, dass sie im eigenen versorgt werden sollten. Sie sollten ja weggeführt werden. Und tatsächlich ist ja später dieser Fluch Gottes, wie es hier auch ein Prophet Habakuk ankündigt, eingetroffen. Im Buch der Klagelieder bekommt man manche Einblicke. Könnten wir mal kurz aufschlagen miteinander. Klagelieder, Kapitel 2, Vers 11 und 12. Was ich lese ab Vers 8 bis Vers 12, kommen wir da besser in den Zusammenhang. Da heißt es, der Herr hatte sich vorgenommen, die Mauern der Tochter Zion zu zerstören. Er spannte die Messschnur aus, er zog seine Hand nicht zurück, bis er sie vertilgt hatte. Bollwerk und Mauer versetzte er in Trauer. Kläglich liegen sie miteinander da. Ihre Tore sind in den Erdboden versunken. Ihre Riegel hat er zerstört und zerbrochen. Ihr König und ihre Fürsten sind unter den Heiden. Es ist kein Gesetz mehr da. Auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Die Ältesten der Tochter Zion, sie sitzen schweigend auf der Erde. Sie haben Staub auf ihr Haupt gestreut und sich mit Sacktuch umgürtet. Die Jungfrauen von Jerusalem, sie senken ihr Haupt zur Erde. Meine Augen sind ausgeweint, also das schreibt der Jeremia. Mein Inneres kocht. Mein Herz schmilzt in mir wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes, weil Kind und Säugling verschmachten auf den Straßen der Stadt. Und jetzt Vers 12, sie fragen ihre Mütter, wo ist Brot und Wein? Aber sie, wie tödlich Verwundete, dahin schmachteten auf den Straßen der Stadt, als sie den Geist aufgaben im Schoß ihrer Mutter. Kein Brot und kein Wein mehr, keine Nahrung. Auch ein Kindersterben sogar im Schoß der Mutter. Und wenn wir dann noch in Klagelieder 4 reinschauen und die Verse 9 und 10 lesen, dann werden wir noch direkt schockiert. Da heißt es, die das Schwert erschlug, waren glücklicher als die, der Hunger tötete. Welche vom Hunger durchbohrt dahin schmachteten aus Mangel an Früchten des Feldes. Da sehen wir den ganzen Fluch. Und jetzt noch Vers 10. Die Hände barmherziger Frauen haben ihre eigenen Kinder gekocht. Sie dienten ihnen zur Nahrung beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Kaum auszudenken, was da geschehen ist. Die eigenen Kinder zur Nahrung dienen, wenn man sonst nichts zu essen hat. Kannibalismus. So weit ist es mit Israel gekommen. Alles eingetroffen, wie es der Prophet Habakuk vorausgesagt hat, natürlich auch Jeremia. Aber die Not, die muss unendlich groß gewesen sein. Wenn der Fluch Gottes greift, dann gibt es nichts mehr zu lachen. Doch trotz all diesem Furchtbaren und Schlimmen, was hier jetzt kommen sollte, was auch Habakuk hier schon teilweise angekündigt hat, hielt Habakuk an seinem Herrn und Gott fest. Ja, er hält sich nun ganz bewusst an die Quelle seines Glaubens. Und wenn wir an die Quelle des Glaubens gehen wollen, dann müssen auch wir uns an unserem Herrn und Gott festhalten. Habakuk hält sich an die Quelle seines Glaubens trotz dieser schlimmen und widrigen Umstände. Und er ist nun nicht mehr ängstlich. Er betet auch nicht, oh Herr, lass dieses Elend bitte an mir vorübergehen oder lass es bitte mich nicht erleben, wenn du das schon aufs Volk bringen willst, aber bitte verschone mich.
Oder bitte, bitte, Herr, lass mich in der kommenden Zeit nicht verhungern. Du hast mir jetzt gezeigt, wie es kommen wird. Bitte, 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 hilf mir. Sehen wir das hier? Wir würden vielleicht so beten. Nein. Habakuk spricht jetzt nicht mehr von den äußeren Umständen, sondern vielmehr lesen wir hier jetzt in Vers 18 einen ganz umgedrehten Mann. Nämlich lesen wir hier von der Freude am Herrn trotz äußerer Umstände. Das erste war die Umstände und der Glaube, das zweite die Reaktion Habakuks und jetzt die Freude am Herrn trotz äußerer Umstände. Und wir lesen hier in Vers 18, ich aber will mich freuen in dem Herrn. Ist das Habakuk? Ja, das ist Habakuk. Habakuk 3, Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Und vielleicht fragen wir uns an dieser Stelle, ich mich persönlich auch, wie kann sich ein Habakuk jetzt in solch einer Situation, in solchen Umständen auf einmal freuen? Was würdest du darauf antworten? Ich denke, wir können es nur so beantworten, dass wir oder jetzt auch Habakuk in jeglicher Situation nicht auf die Umstände, sondern auf den Herrn schauen sollen. Was ist, wenn wir auf die Umstände schauen? Dann gehen wir schnell unter, oder? Wie Petrus, als er aus dem Meer rausgegangen ist, als er aus dem Boot ausgestiegen ist, auf dem Wasser gehen konnte. Und dann kam der große Wind, er hat den Blick nicht mehr auf den Herrn gehabt und dann fing er an zu sinken. Es ist so wichtig, dass wir in jeglicher Situation, egal in welcher Situation, ob es gut oder schlecht geht, auf den Herrn schauen. Aber wir lassen so schnell von der Situation einholen. Wenn wir auf die Umstände schauen, dann gehen wir sehr schnell unter. Wenn uns aber bewusst wird, wo der Herr ist und er alles in seiner Hand hat, ja, dass wir sogar seine Kinder sind und zu ihm gehören und er uns durch sein kostbares und teures Blut, ja, durch das Blut Jesu unendlich teuer erkauft und errettet hat, so können wir uns in ihm in jeglicher Situation sicher sein, dass der Herr mit dabei ist. Dass er mit dir und mir durch dick und dünn geht. Und es gab ja schon genügend Christen, die auch auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Aber der Herr war mit dabei. Er hat die Seinen auch da bis zum Ende durchgetragen, bis sie dann aus dem Korb raus und zu ihm hinübergegangen sind. Zudem erkennen wir, dass die Freude hier bei einem Habakuk eben auch kein Automatismus ist. Das ist mir auch noch ganz wichtig, auch hier dazu zu erwähnen. Sondern was ist es bei Habakuk? Wenn wir diesen Text explizit anschauen, hier in Vers 18, dann lesen wir hier, dass Habakuk sagt, ich aber will mich freuen. Ich aber will mich freuen. Das ist also ein Entschluss. Ich will mich freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Und mancher würde sagen, ach, wenn du meine Situation kennen würdest, du wirst nicht mehr lachen. Du wirst nicht mehr so fröhlich aussehen wie jetzt. Und da, du hast was zu freuen, aber ich habe nichts zu freuen. Weil ich habe da hier und da Druck und schwere Tage in der Arbeit. Und da hinten, du hast bald auch eine Prüfung, oder? Ist auch nichts zu lachen. Also alles schwer, gell? Zum Schauen wir alle so traurig. Aber wenn wir auf den Herrn schauen und der mit dir ist und wir wissen, der Herr geht mit dir durch die Prüfung, er geht mit dir durch Drucksituationen, durch schwere Zeiten, dann haben wir uns zu freuen, dann ist die Situation eine ganz eine andere. Und dann machen wir unsere Freude auch nicht an den Umständen fest, sondern an dem Gott unseres Heils. Ich aber, das ist der Entschluss Habakuks, will mich freuen und frohlocken über den Gott meines Heils. Ich will es, kann man auch sagen, ich will es einfach tun. Habakuk wusste zugleich, dass dieser Gott auch der Gott seines persönlichen Glaubens ist, der Gott seines Heils, er wusste, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, haben wir schon erwähnt. Und daran dürfen auch wir uns immer wieder daran erinnern. Und das ist wirklich auch alle Freude wert, dass auch wir durch den Glauben leben. Und dass auch wir einen Gott des Heils haben, dass auch dieser Gott der Gott unseres Heils geworden ist. Und wenn wir auf ihn schauen, wie schlimm die Umstände auch immer sein mögen, dann sieht es oft ganz, ganz anders aus. Natürlich wünscht sich keiner von uns schlimme Umstände, ich auch nicht. Jedoch stehen wir immer wieder in Gefahr, wie anfangs gesagt, unsere Freude eben tatsächlich an Umständen festzumachen. An unserem Wohlergehen, an unserem Besitztum, an unserem Erfolg. Ja, da können wir uns freuen, oh, das ist alles toll. Und wenn es mal nicht so ist oder gar nicht so ist, ha, gar keinen Grund zur Freude. Aber sind wir uns dessen auch bewusst, dass wir uns einfach freuen sollen an dem Herrn, weil er der Herr ist. Nicht, ob es uns jetzt gut oder schlecht geht. sondern dass wir unsere Freude in seiner Person festmachen. Ganz egal, wie es uns geht. Weil er der Herr ist, hat er es verdient, dass wir uns an ihm freuen. Ja, das ist immer wieder wichtig zu erwähnen. Die Menschen draußen, die Gott nicht haben, ja, die machen ihre Freude in allen möglichen Dingen fest. Die suchen überall ihre Freude, nur nicht an Gott. Das muss uns bewusst sein. Aber wir haben einen anderen Grund, uns zu freuen. Die wahre Freude, die kommt aus einer vertrauten und persönlichen Beziehung zu dem Herrn Jesus, worin man sogar, wie es mal jemand gesagt hat, in den schlimmsten Lagen sogar noch lächeln kann. Zudem sagt Habakuk hier in Vers 19, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ja, wenn wir Freude haben, dann ist die Kraft auch nicht weit entfernt, die geistliche Kraft. In Nehemia 8, Vers 10 wird uns schon gesagt, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also da kommt auch Kraft hervor. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Und diese Kraft hat er uns auch durch seinen Geist gegeben, aber natürlich auch durch sein Wort. 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft denen, die errettet werden. Und natürlich können wir auch Römer 1, Vers 16 und 17, wie heißt es dort? Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Unsere Kraftquelle ist auch Gottes Wort. Manches Mal, da wünschen wir uns einander viel Kraft. Ich bin da auch schnell dabei und sage es auch gerne. Ich wünsche dir viel Kraft für deine Aufgaben, die du täglich hast. Und wir brauchen diese Kraft auch dringlich, die von Gott kommt. Aber letztendlich kommt sie von Gott. Wir können sie uns wünschen, aber jeder muss sie auch selber in Anspruch nehmen. Habakuk schreibt weiter, hier in Vers 19, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Ja, ein Hirsch kann sich unter Umständen schnell bewegen, kann auch geschwind einen dunklen Wald durchgehen. Und so kann auch ein Habakuk oder auch jeder von uns durch schwierige Umstände mit der Kraft Gottes durchgehen. Vielleicht auch ganz schnell. Obwohl Habakuks Füße noch in Vers 16 zittern, haben wir vorhin gehabt, wurde dieser Mann jetzt vom Herrn mit Freude, Kraft und Zuversicht erfüllt. Das ist das Schöne. Es hat eine komplette Wende genommen bei diesem Mann. Und Gott stellt mich auf meine Höhen, sagt er hier. Ja, mit unserem Herrn gibt es nicht immer nur tiefe Lagen zu durchschreiten oder Prüfungen, in die man hineingeführt wird, sondern der Herr führt auch wieder heraus aus Tieflagen und auch aus Prüfungen und lässt uns auch oft Höhen durchschreiten. Er lässt uns ganz oft siegreich hervorgehen und führt uns zu wunderbaren Höhen im Glaubensleben. Abschließend lesen wir hier in unserem Text, Vers 19, dem Vorsänger auf meinen Saiteninstrumenten. Das heißt eben, dass dieses Kapitel 3 auch auf Saiteninstrumenten gespielt wurde oder begleitet wurde mit Saiteninstrumenten, wenn es in den Gottesdiensten gesungen wurde. Ja, noch eine kurze Zusammenfassung über dieses Buch. Zusammenfassend können wir über dieses Buch Habakuk sagen. Habakuk war dabei unterzugehen, also begann dieses Buch zu schreiben. Was sah er am Anfang in Juda? Überall nur Zerstörung, Frevel, Hader, Streit, Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Er schrie zu Gott und sein Schreien wurde wider seinen eigenen Glauben tatsächlich erhört. Der Herr antwortete jedoch nicht nur auf seine Klage, sondern gab ihm auch das Vertrauen, das er benötigte, um eben aus dem Elend auch persönlich herauszukommen. Man kann sagen, Habakuks Reise begann sozusagen in der Grube und endete auf einem Berggipfel. Und abschließend wurde die Verzweiflung des Propheten von seinem Vertrauen besiegt. Vertrauen hat die Verzweiflung besiegt. Ja, seine Furcht, die wurde jetzt zur Zuversicht. Man kann sagen, Habakuk verwandelte sich von einem, ja, schon auch verbitterten, nervösen oder auch niedergedrückten Propheten, so den Eindruck haben wir da in den ersten beiden Kapiteln, zu einem ganz zuversichtlichen, fröhlichen Prediger oder Mann Gottes. Und auch wir dürfen abschließend und unerschütterlich mit Freude festhalten, aus diesem Buch heraus, dass die Gerechten durch ihren Glauben leben. Und was sind wir durch diesen Glauben? Nach dem Neuen Testament, 1. Johannes 5, Vers 4. Durch den Glauben überwinden wir auch diese Welt. Und das ist so wichtig. Und wir sind durch den Glauben zu Leuten geworden, die ihre Freude und auch ihre Kraft eben aus der Beziehung zu ihrem Herrn beziehen. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort.
Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, Herr, für jeden Einzelnen, der auch heute hier im Gottesdienst ist. Und wir danken dir, dass du ganz genau unsere Herzen kennst. Du weißt, Herr, wie wir auf dich blicken oder nicht auf dich blicken. Und wenn wir nicht auf dich geblickt haben, so bitten wir dich um Vergebung, oh Herr. Wir schauen oft auf unser Land, wir schauen auf die Weltlage, wir schauen auf die Politik, wir schauen auf unser eigenes Leben, wir schauen auf das, was andere haben und wir womöglich nicht. Ja, uns bewegt so vieles. Und oft haben wir auch vielleicht auch Furcht und Angst inmitten dieser Zeit und Welt. Vieles ist unsicher geworden. Herr, vergib uns, wo wir da nicht auf dich geschaut haben. Vergib uns, oh Herr, wo wir keinen Grund gefunden haben, uns zu freuen. Dabei haben wir allen Grund, uns zu freuen, immer wieder aufs Neue, nämlich an dir, dem Gott unseres Heils. Und so möchten wir dir danken, dass du uns auch heute in dieser Botschaft wiederum den Blick dazu eröffnet hast. Herr, und wir wissen nicht, was auf uns noch alles zukommen wird. Du weißt auch, wo jeder Einzelne von uns drinsteht, in welcher Situation. Herr, wir möchten an dieser Stelle, Herr, bitten und beten, Herr, dass jeder wieder neu den Blick für dich gewinnt. Und auch den Glauben, Herr, dass du jeden Einzelnen auch in seiner besonderen Situation durchträgst. Aber auch wenn es für uns noch schlimmer werden sollte, auch in diesem Land, wir wissen nicht, wie lange das noch gehen wird, dass deine Gemeinde nicht verfolgt wird, das kann auch rasch herbeikommen, Herr. So möchten wir doch auch, Herr, solche Worte in unserem Herzen bewahren, dass wir unsere Freude in dir haben und sie nicht an äußeren Umständen festmachen. Amen.